Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die jüdische und die christliche Bibel sind für ihre jeweilige Glaubensgemeinschaft im Wortsinn das Maß der Dinge, die maßgebliche Richtschnur für die jeweilige Religion. Das ist deswegen so bemerkenswert, als dass die Entstehung dieser Textkonglomerate auch in einem ganz und gar anderen Ergebnis hätte münden können. Wenn man so will, die vorliegenden Ergebnisse auch ein bisschen historischer Zufall sind. Von der Entstehung der ersten Texte bis zur letztlichen Kanonisierung in einheitliche Konzepte ist viel Zeit vergangen, viel Zeit und viele Unsicherheiten. Welche Texte sind wann entstanden? Warum wurden sie Teil der Bibeln und andere nicht? Wie sehr haben sich einzelne Texte vielleicht auch verändert? Nur ein paar Fragen im Zusammenhang mit der großen Frage, wie ist die Bibel entstanden? Und dieser Frage wollen wir uns in dieser Sendung widmen. Außerdem widmen wir uns den baptistischen Ursprüngen des Reiseunternehmers Thomas Cook. Indizien, Hinweise, vielversprechende Spuren und falsche Fährten. Vielleicht muss man sich Bibelwissenschaft ein bisschen wie Detektivspielen vorstellen. Nur, dass die Detektive da einen Fall aufrollen, der ca. 3000 Jahre zurückreicht. Also, wie ist die Bibel entstanden? Und da muss man zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die einzelnen Texte, wann, von wem und warum wurden sie geschrieben. Und dann die Zusammenfassung dieser Texte in heilige Schriften, also in die jüdische bzw. die christliche Bibel. Denn erst der Zusammenhang von Texten, also das Miteinander in Beziehung setzen einzelner Teile, macht aus den Einzelteilen mehr als die Summe. Ein Prozess, der heute kaum mehr nachvollzogen werden kann. Was die beiden Theologen Jens Schröter und Konrad Schmidt nicht daran gehindert hat, ist trotzdem zu versuchen. Christian Röter hat mit den beiden Autoren gesprochen.
Wie ist die Bibel entstanden? Eine Frage, die, das sei gleich am Anfang gesagt, die wohl niemals vollständig beantwortet werden kann. Denn die Bibel ist eben nicht einfach vom Himmel gefallen. Ganz im Gegenteil.
Die Bibel ist durch sehr viele Autoren verfasst worden und sie ist vor allem entstanden im Laufe von einem langen Zeitraum durch Überlieferungsprozesse, Zusammenstellungen von Schriften.
Jens Schröter ist an der Humboldt-Universität Berlin Professor für Neues Testament.
Sodass man sich das also nicht so vorstellen darf, es haben sich da ein paar Leute hingesetzt und die Bibel geschrieben, sondern es ist ein sehr komplexes Werk, bei dem jetzt konkrete Autoren nur bei einigen Schriften tatsächlich bekannt sind. Bei anderen wissen wir es auch nicht, wer sie genau geschrieben hat.
Trotzdem weiß Jens Schröter sehr viel über die Entstehung der Bibel, denn er hat den aktuellen Stand der Forschung aufgearbeitet und in einem Buch kompakt zusammengefasst, gemeinsam mit seinem Kollegen Konrad Schmid.
Die Bibel ist ja nicht einfach ein Buch, sondern es ist eine Bibliothek von Büchern.
Konrad Schmid ist an der Universität Zürich Professor für Altes Testament. Zum Interview in Berlin ist er per Skype zugeschaltet.
Das Alte Testament ist im Wesentlichen im ersten Jahrtausend vor Christus geschrieben worden, wobei diese Zeitspanne sich vor allem bezieht auf die Niederschrift der Texte. Es kann sein, dass bestimmte Erzählungen, Traditionen, mündliche Vorstufen kennen, die noch weiter zurückgreifen.
Also von vorne. In den sprichwörtlichen biblischen Zeiten gab es noch keine Bibel. Die mündlichen Anfänge der Bibel verlieren sich in der schriftlosen Vorzeit. Aber von wann ist der erste biblische Text und welcher ist es?
Ja, also man hat lange gemeint, dass das sogenannte kleine Schilfmeerlied in Exodus 15, 21.
Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Fahrer warf er ins Meer.
Also dass dieses kleine Stück vielleicht das älteste Fragment sein könnte. Aber das hat sich heute eigentlich vollkommen verändert in der Einschätzung. Wir sind heute der Auffassung, dass die frühesten schriftlichen Texte vielleicht aus dem 9., 8. Jahrhundert vor Christus entstanden sind, also doch auch eine geraume Zeit erst nach David und Salomon.
Die Bibel selbst erweckt den Eindruck, die ersten Texte seien bereits zur Zeit Mose verfasst worden, von Mose persönlich, etwa im 14. Jahrhundert vor der Zeitenwende. Doch selbst wenn es Mose und sein Volk damals gegeben haben sollte, schreiben konnten sie höchstwahrscheinlich noch nicht. Kaum ein Buch der Bibel ist so alt, wie es vorgibt.
Das hängt einfach damit zusammen, dass wir erst vom 9., 8. Jahrhundert an überhaupt die Möglichkeiten haben im antiken Israel und Juda, dass Texte, die etwas umfangreicher sind, überhaupt geschrieben werden können aufgrund der Entwicklung der Schriftkultur.
Die hebräische Schrift musste erstmal erfunden und entwickelt werden. Eine logische Voraussetzung für die Entstehung der Bibel. Und so erfährt man in dem Buch von Konrad Schmid und Jens Schröter auch viel über die Kontexte der Bibel, die historischen, politischen, theologischen und kulturellen Umstände. Zum Beispiel, dass die Texte anfangs ohne Punkt und Komma geschrieben wurden und auch ohne Leerzeichen oder Lücken. Ein reiner Fließtext. Später wurden die biblischen Texte dann in eine einigermaßen sinnvolle Reihenfolge gebracht. Aber verfasst wurden sie nicht chronologisch, so der Alttestamentler Konrad Schmid.
Ein Text, von dem man heute ausgeht, dass das ein alter Text ist, das ist das sogenannte Deborah-Lied in Richter 5.
Dank dem Herrn, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sie stellte das Volk. Hört, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Ich will dem Herrn, ich will ihm singen, will spielen dem Herrn, dem Gott Israels.
Auch das ein poetischer Text, der auch sprachlich einige Archaismen aufweist und auch in seiner hebräischen Orthographie sehr altertümlich gehalten ist.
Aber ob es wirklich der älteste Text der Bibel ist, darüber wird sich die Forschung vermutlich noch ewig den Kopf zerbrechen können. Deutlich besser zu beantworten ist die Frage nach dem jüngsten Text der christlichen Bibel, erklärt der Neutestamentler Jens Schröter.
Man kann mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der zweite Petrusbrief das jüngste Dokument des Neuen Testamentes und damit der gesamten Bibel ist, das etwa um die Mitte des 2. Jahrhunderts nach Christus verfasst wurde.
Das jüngste Wort der christlichen Bibel, nicht das letzte Wort, das jüngste Wort lautet dann
Amen.
Aber wie geht das überhaupt? Wie lässt sich rekonstruieren, welche Bibelpassagen wann, wo und von wem geschrieben worden sind? Laut Konrad Schmid keine leichte Aufgabe.
Man muss zunächst zugestehen, dass die Überlieferungslage für solche Rekonstruktionen schwierig ist. Das älteste vollständige Manuskript einer hebräischen Bibel stammt aus dem Jahr 1000 nach Christus.
Es ist also fast 2000 Jahre jünger als die ersten Bibeltexte. Die sind aber eben allesamt nicht mehr erhalten oder zumindest noch nicht gefunden worden.
Man ist also für die Rekonstruktion, welcher Text wann geschrieben, für wen geschrieben worden ist, auf Rekonstruktionen angewiesen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, solche Rekonstruktionen anzustellen.
Es geht dabei um Indizien, um Schriften zu datieren. Also etwa werden bestimmte historische Ereignisse erwähnt, sind sie vorausgesetzt? Oder kann man eher für wahrscheinlich halten, dass bestimmte historische Ereignisse noch nicht eingetroffen sind, weil darauf in keiner Weise reagiert wird? Das wären so Indizien,
sagt Jens Schröter. Einige besonders markante historische Ereignisse, die ihre Spuren in der Bibel hinterlassen haben, sind etwa die beiden Zerstörungen der Jerusalemer Tempel oder das babylonische Exil. Auch die Namen realer Herrscher werden immer wieder erwähnt und machen es möglich, die biblischen Texte zu datieren. Und auch mit Hilfe der Sprachwissenschaft kann man einige biblische Geheimnisse lüften, sagt Konrad Schmid.
Es gibt eine gewisse Leitlinie, das sind die Inschriften, die man gefunden hat aus dem alten Israel. Die zeigen etwa zum Beispiel, wie sich das hebräische Diachron entwickelt hat, also wie sich die Geschichte der Sprache entwickelt hat. Und auch das erlaubt gewisse Rückschlüsse, welche Texte zu welchen Zeiten entstanden sein könnten.
Die Entstehung der Bibel zu rekonstruieren gleicht also detektivischer Arbeit, für die man ganz verschiedene Hilfsmittel heranziehen muss.
Wobei man bei den biblischen Texten immer auch damit rechnen muss, dass eben nicht größere Textflächen, geschweige denn ganze Bücher, sich einer bestimmten Zeit zuweisen lassen, sondern die meisten Texte und Bücher sind über Jahrhunderte hinweg angewachsen zu ihrer jetzt vorliegenden Gestalt, sodass man also jeweils für bestimmte Textanteile zu unterschiedlichen Urteilen kommen wird.
Oder eben auch zu keinem Urteil, denn nicht jedes biblische Wort lässt sich abschließend datieren, sagt Jens Schröter.
Man kommt auch immer nur zu ungefähren Datierungen. Also man kann nicht mit Sicherheit sagen, das Johannesevangelium wurde im Jahr 91 verfasst. Das kann auch 5 Jahre eher oder 8 Jahre später gewesen sein. Es gibt immer eine gewisse Unschärfe.
Zu wissen, wann, wo, warum und von wem die biblischen Texte geschrieben wurden, ist aber auch erst die halbe Wahrheit über die Bibel. Mindestens genauso wichtig ist die Frage, wie und warum die Texte dann in die Bibel gelangt sind. Denn sie wurden zunächst als einzelne Texte verfasst. Manche wurden dann zu Sammlungen zusammengefasst, andere wurden nach und nach aussortiert. Denn es gibt eben auch viele andere Texte, die den biblischen sehr ähnlich sind, die es letztendlich aber nicht in den Kanon der Bibel geschafft haben.
Man darf sich das nicht als einen zielgerichteten Prozess vorstellen, der irgendwann zu genau diesem Umfang von biblischen Schriften führen musste. Ja, also die Entscheidung hätte, oder Entscheidung ist gar nicht richtig, das Ergebnis solcher Entwicklungen hätte durchaus auch anders aussehen können.
Die Kanonisierung der Bibel verlief also nicht planmäßig. Die Bibel, oder besser die Bibeln, denn es gibt ja viele unterschiedliche in den verschiedenen jüdischen und christlichen Strömungen. Die Bibeln könnten heute auch ganz anders aussehen, mit mehr oder weniger Büchern oder in einer anderen Reihenfolge. Was also war entscheidend dafür, dass manche Texte in die Bibel gelangt sind und andere nicht? Da wären zum einen politische Gründe, erklärt Konrad Schmid.
Die Tora ist wahrscheinlich vor allem deswegen kanonisiert, verbindlich geworden, weil die darin befindlichen Gesetze als maßgeblich empfunden worden sind.
In der Tora, also den 5 Büchern Mose, finden sich die 10 Gebote und hunderte weitere Handlungsanweisungen. Und die wurden dann im 6. bis 4. Jahrhundert vor der Zeitenwende herangezogen, als sich unter der Herrschaft der Perser alle ethnischen Gruppen selbst Gesetze geben sollten.
Die Juden haben offenbar die Tora vorgewiesen und das war der entscheidende Punkt, an dem die Tora dann einen Status von Verbindlichkeit und dann nach und nach auch Heiligkeit erreicht hatte.
Hier waren es also politische Zwänge, die dazu führten, dass die 5 Bücher Mose heute die Bibel eröffnen. Bei anderen Texten hingegen führten ganz praktische Gründe dazu, dass sie Teil der Bibel wurden.
Der Hauptfaktor scheint gewesen zu sein, dass die Bücher gebraucht worden sind, dass sie gebraucht worden sind im Gottesdienst und wenn das der Fall ist, dann hat sich das ja aufgedrängt, dass man diese Bücher zum Bestand derjenigen Literatur zählte, auf die man sich gerne verlassen wollte.
Bei anderen Schriften ist es so, dass sie Auffassungen vertreten, die von christlichen Theologen abgelehnt wurden.
In diesen Fällen entschieden also theologische Gründe darüber, ob eine Schrift es in die Bibel schaffte oder nicht, erklärt Jens Schröter mit Blick auf die christliche Bibel. Erste christliche Vollbibeln, also mit Altem und Neuem Testament, in ähnlicher Form, wie wir sie heute kennen. Christliche Vollbibeln gibt es seit dem 4. Jahrhundert. Und auch hier spielten wieder politische Gründe eine wichtige Rolle. Denn das Christentum war im Römischen Reich zur Staatsreligion aufgestiegen.
Und in diesem Zusammenhang ist es in der Tat so, dass die römischen Kaiser daran interessiert waren, das Christentum als eine einheitsstiftende Religion des Reiches zu befördern und zu implementieren. Und da wird auch die Herstellung von Bibelmanuskripten befördert, um nunmehr auch deutlich zu machen, dass dieses die maßgeblichen Schriften des Christentums sind.
Nun könnte man annehmen, dass es die hebräische Bibel, also die Bibel des Judentums, zu diesem Zeitpunkt schon gab. Denn im Christentum heißt sie ja Altes Testament. So war es aber nicht. Die Texte des Alten Testaments sind zwar allesamt älter als die Texte des Neuen Testaments. Doch als Schriftensammlungen entwickeln sich beide Teile der Bibel gleichzeitig, betont Jens Schröter.
Das ist, glaube ich, auch ein Novum, dass wir das so herausgearbeitet haben, dass die jüdische und die christliche Bibel in Dialog, Auseinandersetzung, Konkurrenz zueinander entstehen, dass also nicht einfach die jüdische Bibel vorausgesetzt ist und dann christlicherseits fortgeschrieben oder aufgenommen oder interpretiert wird, sondern dass diese Prozesse der Autorisierung von Schriften im Judentum und im Christentum parallel zueinander verlaufen und durchaus auch im Kontakt miteinander und in Abgrenzung zueinander verlaufen. Das ist, glaube ich, wichtig zu sehen.
Die Bibel ist also über etwa 1500 Jahre hinweg zu dem gewachsen, was wir heute kennen. Irgendwann betrachteten Judentum und Christentum ihre heiligen Schriften dann als abgeschlossen. Allerdings ohne, dass man sich formal geeinigt hätte. Jetzt ist die Bibel fertig.
In der Antike hat es sowas nie gegeben. Es gibt keinen Synodalbeschluss oder so etwas über den Umfang der verbindlichen Schriften des Judentums oder des Christentums,
sagt Jens Schröter, der Berliner Neutestamentler. Die Frage nach der Entstehung der Bibel, der Schröter zusammen mit dem Züricher Alttestamentler Konrad Schmid nachgegangen ist, diese Frage führt so auch zu einer anderen Frage. Was ist das eigentlich, die Bibel? Die Bibel, das ist nicht einfach ein Buch. Die Bibel ist ein Prozess. Es sind Dutzende Bücher, viele kleine und große Geschichten, ungezählte Autoren, vielleicht auch Autorinnen. Die Bibel, das ist erzählen, niederschreiben, überarbeiten, wegstreichen und hinzufügen, anpassen und zusammensetzen, aussortieren und bewahren. Das und noch viel mehr lernt, wer das Buch von Jens Schröter und Konrad Schmid studiert. Es macht Bibel sensibel. Und es produziert so viele Aha-Momente, wie ich sie selten hatte, in so kurzer Zeit beim Lesen eines Buches.
Wie ist die Bibel entstanden? Diesen Prozess haben die beiden evangelischen Theologen Jens Schröter und Konrad Schmid in ihrem aktuellen Buch Die Entstehung der Bibel von den ersten Texten zur Heiligen Schrift versucht nachzuzeichnen. Christian Röther hat mit ihnen gesprochen und Sie können den Beitrag nochmal nachlesen, nachhören auf deutschlandfunk.de/tag-für-tag und da finden Sie dann auch die Infos zu dem Buch der beiden Autoren. Der Name Thomas Cook ist seit Monaten in den Nachrichten präsent. Die Folgen der Insolvenz dieses traditionsreichen Reiseveranstalters halten immer noch viele in Atem, nicht zuletzt betroffene Kunden. Thomas Cook gilt als Erfinder der Pauschalreise und somit als geschickter Geschäftsmann. Aber wenig ist bekannt über die ursprünglich religiöse Motivation, die dahinter stand. Der Baptist Thomas Cook stammte aus einer Predigerfamilie und am Anfang ging es ihm darum, er wollte Menschen hin an die frische Luft und weg von der Flasche bringen. Menschen aus der Arbeiterschicht, weil Alkohol gerade dort ein soziales Problem war. Ada von der Degen ist den baptistischen Ursprüngen von Thomas Cook in England nachgegangen.
Die Ursprünge des Reiseunternehmens Thomas Cook liegen fast 180 Jahre zurück. Der erste Trip war ein Tagesausflug und führte mitten in England gerade einmal 20 Kilometer weit.
He acquired about 500 railway tickets and then sold them for a shilling apiece.
Er erwarb etwa 500 Bahnfahrkarten und verkaufte sie für einen Schilling pro Stück. So konnte Thomas Cook etwa 500 Menschen zu einer Kundgebung der Abstinenzbewegung mitnehmen. Sie fuhren am 5. Juli 1841 von Loughborough nach Leicester mit dem Zug. Die Reise erlangte Berühmtheit. Der Ausflug war ein großer Erfolg. Da nahm alles seinen Anfang.
Der Historiker Eric Zelo von der University of New England hat zu den Anfängen des modernen Tourismus geforscht. Dazu gehört auch Thomas Cook, sagt Zelo am Telefon.
It's really hard to understand Cook without understanding where he was coming from in terms of religion.
Cook trieb seine Religion an. Er kam aus einer englischen Baptistenfamilie. Sein Großvater hatte im ausgehenden 18. Jahrhundert eine neue Baptistenströmung mitbegründet. Der Großvater galt als überaus talentierter Priester, als mitreißender Endzeitprediger.
A great preacher, a real fire and brimstone, hellfire kind of guy.
Enkel Thomas Cook versuchte zwar in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten, zeigte sich aber als Baptistenpriester und Missionar talentfrei. Nach erfolglosen Bemühungen als Wanderprediger suchte er eine neue Bestimmung. Er setzte sich ein gegen Alkoholkonsum in der Abstinenzbewegung, ganz im Sinne der Baptisten. So kam es dann auch zu dem Ausflug zur Kundgebung in Leicester. Angespornt von dem Erfolg verkaufte Cook die ersten All-Inclusive-Pakete für Reisen nach Schottland mit Zug und Schiff. Ausgerichtet vor allem für Bürgerliche, denen allerdings die wenigen Schlafkabinen und wenigen Toiletten zu schaffen machten. Thomas Cooks Abstinenzbotschaft drang zu den entnervten Reisenden nicht mehr durch. In Schottland angekommen, verlangten die meisten erst einmal einen Drink.
This didn't go very well, but he kept trying.
Das lief anfangs also nicht besonders gut. Aber Thomas Cook versuchte es weiter und das Schottland-Geschäft wuchs. Er verzichtete schließlich auf die Abstinenzelemente und konzentrierte sich auf die Reise.
Seine Reisen wurden immer populärer. Cook nutzte seine Fertigkeiten als Drucker. Dieses Handwerk hatte er eigentlich gelernt, um baptistische Schriften verbreiten zu können, und machte seine Reisen bekannt.
And I think this is where the religious thing continues to come through. For him,
da kommt wieder die religiöse Motivation in ihm zum Tragen. Thomas Cook vertrat die Auffassung, dass Reisen jedem zugänglich sein sollten. Er trat für eine Gleichberechtigung beim Reisen ein. Er hatte Angebote für Arbeiter ebenso wie für Bürgerliche. Und er bot Reisen für Frauen an.
Alleinreisende Frauen gab es zu jener Zeit noch nicht. Thomas Cook sprach sie aber gezielt an, wollte ihnen das sichere Reisen ermöglichen. Manche nennen Thomas Cook sogar den Erfinder der Pauschalreisen. Das mag der Historiker Eric Zelo nicht so stehen lassen, denn im viktorianischen England schossen zahlreiche Reiseunternehmen aus dem Boden. Aber etwas unterschied Cooks Firma von den anderen.
What he did is he was very good at publicizing it.
Er war sehr gut darin, seine Angebote bekannt zu machen. Er war gut darin, sie vielen Menschen zugänglich zu machen. Als zum Beispiel die Weltausstellung in London stattfand, brachte er unglaublich viele Menschen dorthin. Er unterbot die anderen Firmen. Ihm lag daran, auch Arbeiter zur Weltausstellung zu bringen. Das erwies sich auch als ein kluger Geschäftszug.
Thomas Cook blieb seinen religiösen Wurzeln Zeit seines Lebens treu. Baptisten und Missionare erhielten bei seinen Reisen immer einen ermäßigten Preis. Bei den organisierten Touren standen Besuche von Kirchen immer an erster Stelle. Als sein Sohn John Mason Cook später das Geschäft übernahm und ausbaute, trat alles Religiöse in den Hintergrund. Es ging ums Business.
Die baptistischen Ursprünge von Thomas Cook, das war ein Beitrag von Ada von der Degen. Und Tag für Tag geht damit zu Ende für heute und für diese Woche. Andreas Mein hatte die Redaktion. Hier folgen wie immer die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Da geht es heute um dieses Thema: Lehre statt Studium, warum Menschen sich fürs Handwerk entscheiden. Und an dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.